Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört. Es ist der 30. Mai, ich bin Ilonka und es ist schön, dass ihr dabei seid und weiter zuhört in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher an. Ihr könnt natürlich gerne mitlesen oder einfach den Stellen zuhören. Ich wünsche euch viel Freude und Segen. Zweite Samuel, Kapitel 15, ab Vers 13 bis Kapitel 16, Vers 23. David flieht aus Jerusalem. Ein Bote traf bei David ein und berichtete ihm: Ganz Israel ist zu Absalom übergelaufen. Wir müssen sofort fliehen, es gibt für uns keine Rettung vor Absalom, drängte David seine Männer, die bei ihm in Jerusalem waren. Rasch, bevor er kommt, sonst bricht das Unheil über uns herein und er richtet in der Stadt ein Blutbad an. Wir stehen auf deiner Seite, antworteten seine Leute. Es soll geschehen, was du für das Beste hältst. Der König und alle, die zu seinem Hof gehörten, verließen sofort die Stadt. Nur 10 Nebenfrauen ließ er zurück, damit sie sich um den Palast kümmerten. Der König und seine Leute flohen bis an die Stadtgrenze und machten dort Halt, um die Truppen des Königs an ihm vorüberziehen zu lassen. Es waren 600 Gattiter, die David aus Gat gefolgt waren, und die königliche Leibwache. Der König wandte sich an Ittai, den Anführer der Gattiter, und fragte: Warum kommst du mit uns? Kehr um und bleib bei König Absalom, denn du bist Gast in Israel, ein Fremder in der Verbannung. Du bist erst gestern gekommen und jetzt sollst du mit uns flüchten? Ich weiß ja noch nicht einmal, wo ich hingehen werde. Kehr um und geh mit deinen Landsleuten zurück. Der Herr sei mit seiner Liebe und Treue bei dir. Doch Ittai antwortete dem König: So wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr und König lebt, ich werde mit dir gehen, wohin du auch gehst, auch wenn es mich das Leben kosten sollte. David antwortete: Gut, dann komm mit uns. Und Ittai, seine Männer und ihre Familien zogen an ihm vorüber. Im Land herrschte große Trauer, als das ganze Kriegsvolk vorbeizog. Der König durchquerte das Kitron-Tal und marschierte mit allen Kriegern auf die Wüste zu. Auch Zadok war mit den Leviten bei ihm, die die Bundeslade Gottes trugen. Sie stellten sie nieder und Abjata brachte Opfer dar, bis alle aus der Stadt vorbeigezogen waren. David befahl Zadok, die Lade Gottes in die Stadt zurückzubringen. »Wenn der Herr mir gnädig ist«, sagte David, »wird er mich zurückbringen und ich werde die Lade und das Heiligtum wiedersehen.« Wenn er mich jedoch verlassen hat, dann soll er mit mir tun, was er für das Beste hält. Dann sagte er zu dem Priester Zadok: Sieh her, kehr du in Frieden in die Stadt zurück mit deinem Sohn Ahimaas und Abjata mit seinem Sohn Jonathan. Ich werde an den Furten des Jordan Halt machen und dort auf Nachricht von euch warten. Da brachten Zadok und Abjata die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und blieben dort. David ging den Weg hinauf, der zum Ölberg führte, und er weinte. Sein Kopf war verhüllt und er ging barfuß. Auch die Leute, die bei ihm waren, verhüllten ihr Gesicht und weinten, während sie den Berg hinaufstiegen. Als jemand David berichtete, dass Ahitophel zu Absalom übergelaufen war, betete David: Herr, sorge dafür, dass Ahitophel Absalom schlechte Ratschläge gibt. Als David die Stätte auf dem Ölberg erreichte, an der die Menschen Gott anbeteten, kam ihm der Arkiter Huschai entgegen. Er hatte seine Kleider zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. Doch David sagte zu ihm: Wenn du mit mir gehst, wirst du mir nur zur Last fallen. Kehre nach Jerusalem zurück und sage zu Absalom: Ich will dein Ratgeber sein, mein König, so wie ich früher der Ratgeber deines Vaters war. So hast du die Möglichkeit, Ahitophels Ratschläge zu durchkreuzen. Die Priester Zadok und Abjata sind ebenfalls dort. Berichte ihnen alles, was du aus dem Palast des Königs hörst. Sie werden ihre Söhne Ahimaas, den Sohn von Zadok, und Jonathan, den Sohn von Abjata, zu mir schicken und mich auf dem Laufenden halten. Da kehrte Davids Freund Huschai in die Stadt Jerusalem zurück und zur gleichen Zeit zog Absalom in Jerusalem ein. David und Ziba. David war gerade vom Gipfel des Berges weitergezogen, als Ziba, der Diener von Mephibosheth, ihm entgegenkam. Er führte zwei gesattelte Esel mit sich, die mit 200 Broten, 100 Rosinenkuchen, 100 frisch gepflückten Sommerfrüchten und einem Weinschlauch beladen waren. »Wofür sind die?«, fragte der König. Ziba antwortete, »Die Esel sind zum Reiten für die königliche Familie. Und das Brot und die Früchte sind für deine jungen Männer, damit sie etwas zu essen haben. Den Wein sollt ihr mitnehmen für diejenigen, die auf dem Weg durch die Wüste müde werden.« »Und wo ist Mephibosheth, der Enkel deines Herrn?«, fragte der König ihn. »Er ist in Jerusalem geblieben«, antwortete Ziba. Er sagte, »Heute werde ich von den Israeliten das Königreich meines Großvaters Saul zurückerhalten.« Da sagte der König zu Ziba, »Dann gehört dir ab jetzt der ganze Besitz Mephibosheths.« »Ich danke dir, Herr«, antwortete Ziba, »und ich möchte auch weiterhin deine Gunst genießen.« Shimi verflucht David. Als König David an Bahurim vorüberzog, kam aus dem Dorf ein Mann heraus und verfluchte sie. Es war Shimi, der Sohn Geras aus der Sippe Sauls. Er bewarf David und seine Leute mit Steinen, obwohl alle Krieger den König umgaben. »Fort mit dir, du Mörder, du Übeltäter«, schrie er fluchend. »Der Herr bestraft dich dafür, dass du Saul und seine Familie ermordet hast. Du hast ihm den Thron gestohlen und jetzt hat der Herr ihn deinem Sohn Absalom gegeben. Nun trifft dich das Unglück und du hast es verdient, du Mörder.« »Warum darf dieser tote Hund meinen Herrn, den König, verfluchen?«, fragte Abishai, der Sohn der Zeruja, den König. »Lass mich ihm den Kopf abschlagen.« »Nein«, sagte der König. »Was soll ich nur mit euch Söhnen der Zeruja tun? Wenn der Herr ihm befohlen hat, David zu verfluchen, wer könnte ihn da aufhalten?« Dann sagte David zu Abishai und zu seinen Männern, »Mein eigener Sohn will mich töten. Hätte da nicht dieser Mann aus dem Stamm Benjamin sehr viel mehr Grund dazu? Deshalb lasst ihn in Ruhe, er soll mich verfluchen, denn der Herr hat es ihm aufgetragen. Vielleicht wird der Herr ja mein Elend sehen und wird mich segnen, statt die Flüche wahr werden zu lassen.« David und seine Männer zogen weiter und Shimi lief am Abhang des Berges neben ihnen her. Die ganze Zeit über verfluchte er David und warf Steine und Erde nach ihm. Der König und alle, die ihn begleiteten, erreichten müde von der Reise den Jordan und machten dort Rast. Ahitophel gibt Absalom Ratschläge. In der Zwischenzeit waren Absalom und die Krieger Israels in Begleitung von Ahitophel in Jerusalem eingetroffen. Da kam Davids Freund, der Akita Hushai, zu Absalom und sagte, »Es lebe der König, es lebe der König!« »Behandelst du so deinen Freund?«, fragte Absalom ihn. »Warum bist du nicht bei ihm?« »Ich bin hier, weil ich dem Mann dienen will, den der Herr und sein Volk Israel erwählt haben«, antwortete Hushai. »Und warum sollte ich Davids Sohn nicht dienen? So wie ich deinem Vater geholfen habe, helfe ich jetzt auch dir.« Da wandte sich Absalom an Ahitophel und fragte ihn, »Gib mir einen Rat, was soll ich jetzt tun?« Ahitophel antwortete, »Geh und schlafe mit den Nebenfrauen deines Vaters, denn er hat sie hier gelassen, damit sie sich um das Haus kümmern. Danach wird ganz Israel wissen, dass eine Versöhnung zwischen dir und deinem Vater undenkbar ist, und deine Anhänger werden noch entschlossener zu dir stehen.« Sie errichteten für Absalom ein Zelt auf dem Dach des Palastes. Alle konnten es sehen, als er zu den Nebenfrauen seines Vaters ging. Absalom befolgte Ahitophels Ratschläge, gerade so wie David es getan hatte. Denn jedes Wort, das Ahitophel damals sprach, galt so viel wie eine Offenbarung Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der Hohepriester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des Hohenpriesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt: Mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen: Ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. »Was sollen wir mit diesen Männern machen?«, fragten sie einander. »Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen.« Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut. Doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war: die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Die Gläubigen beten um Mut. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt: Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Die Gläubigen teilen ihren Besitz. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus, und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Psalm 119, die Verse 113 bis 128. Samek. Ich hasse die, die an dir zweifeln, denn ich liebe dein Gesetz. Du bist meine Zuflucht und mein Schutz. Dein Wort ist meine einzige Hoffnung. Verschwindet aus meinem Leben, ihr gottlosen Menschen, denn ich will den Geboten meines Gottes gehorchen. Gib mir Halt, wie du es versprochen hast, damit ich lebe. Lass nicht zu, dass meine Hoffnung vergeblich ist. Erhalte mich, dann werde ich gerettet und ich will deine Ordnungen immer in meinem Herzen bewegen. Du lehnst alle ab, die sich von deinen Ordnungen abwenden, denn sie halten sich nur selbst zum Narren. Die Bösen auf Erden sind wie Abfall, den du wegwirfst. Deshalb liebe ich deine Weisungen. Ich zittere vor Furcht vor dir und vor deinem Urteil fürchte ich mich. Ayin. Liefere mich nicht meinen Gegnern aus, denn ich tat nur, was recht und gerecht ist. Tritt für deinen Diener ein und schenk ihm deinen Segen, damit die selbstgerechten Menschen mich nicht unterdrücken. Meine Augen sehnen sich danach, dein Heil zu sehen und das Wort deiner Gerechtigkeit. Dir diene ich, deshalb sei mir gnädig und lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Gib mir Weisheit, damit ich deine Weisungen begreife. Herr, es wird Zeit, dass du eingreifst, denn sie haben dein Gesetz gebrochen. Ich liebe deine Gebote von ganzem Herzen, sie sind mir wertvoller als das kostbarste Gold. Jedes deiner Gebote ist wirklich gerecht, deshalb hasse ich alle Falschheit. Sprüche 16, die Verse 10 und 11. Der König spricht mit göttlicher Weisheit. Er wird niemals ungerecht richten. Der Herr fordert Gerechtigkeit im geschäftlichen Umgang. Er setzt den Maßstab. Das war der heutige Bibeltext. Ich gebe euch noch den Wochenspruch mit für die kommende Woche. Der steht in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.